Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Und ich begrüße auch noch einmal alle, die online dabei sind. Fühlt euch herzlich mit in den Gottesdienst und auch in die Predigt mit hineingenommen. Wir hören heute auch noch von einem anderen Gefangenen. Wir befinden uns in Rom im Jahr 60 nach Christus. Paulus sitzt an einem kleinen Tisch in seiner Zelle und beantwortet einen Brief. Und für einen Häftling geht es ihm eigentlich recht gut. Man könnte sagen, er hat Hausarrest. Er darf schreiben. Manchmal hat er sogar Besuch. Und sein Bewacher ist auch ganz in Ordnung, auch wenn er ihn 24/7 nicht aus den Augen lässt. Wenn es doch nur nicht so lange dauern würde. Er sitzt jetzt schon seit 2 Jahren im Gefängnis. 2 verlorene Jahre für seine Mission. Was hätte er in diesen 2 Jahren nicht alles erreichen können? Er hätte die gute Nachricht endlich in den Westen des Römischen Reiches bringen können. Er hatte sogar schon vor, nach Spanien zu reisen. Aber dann kam alles anders. Eine Verhaftung in Jerusalem, eine Seereise und Schiffbruch auf Malta. Und schließlich ist er in Rom angekommen, nur leider nicht auf der Durchreise nach Spanien, sondern als Gefangener. Und wie die Sache ausgeht, ist noch völlig unklar. Freispruch oder Todesurteil, möglich ist beides. Und so sitzt er nun da, über seinen Brief an die Philipper gebeugt. Und er nimmt sich jetzt einen Moment Zeit, um in Gefangenschaft darüber nachzudenken, was ihm da jetzt eigentlich wichtig geworden ist. Er teilt jetzt mit uns und den Philippern seine ganz persönlichen Gedanken. Er gibt uns einen Einblick in sein Innerstes, in seine Sehnsucht, in sein Fühlen und in sein Hoffen. Und so schreibt er: Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dies wird mir zum Heil gereichen durch euer Gebet und die Unterstützung des Geistes Jesu Christi, entsprechend meinem Harren und Hoffen, dass ich ihn nicht zuschanden werde, sondern in aller Offenheit, wie immer so auch jetzt Christus verherrlicht wird, an meinem Leib, sei es durch Leben oder durch Tod. Und das Erste, was irgendwie auffällt, ist, dass Paulus ziemlich gut drauf ist, dass er irgendwie total fröhlich ist. Auch wenn man das vielleicht jetzt in dem Bild nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber Paulus hat gemerkt, dass Gott doch was aus seiner verkorksten Situation gemacht hat. Er wurde hier bewacht von einer Garde kaiserlicher Soldaten und die haben mitbekommen, dass Paulus inhaftiert war, weil er missioniert hatte. Und ich kann mir gut vorstellen, dass solche Elitesoldaten nicht oft zum typischen Publikum von Paulus gehört haben. Sie waren schließlich dem Kaiser treu ergeben und mussten diesen auch anbeten wie einen Gott. Und jetzt erreicht Paulus diese Menschen durch seine Gefangenschaft. Ohne diese Situation hätten diese Männer vielleicht nie von Jesus gehört. Und nicht nur das, auch die Mitstreiter von Paulus scheinen durch seine Gefangenschaft einen Schub in ihrer Motivation für Jesus bekommen zu haben. Paulus schreibt: Eben weil ich inhaftiert bin, sagen sie das Evangelium umso mutiger weiter. Das lesen wir kurz vorher in den Versen 13 und 14. Da schreibt er: Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium, also in dem Militärlager, und bei allen offenbar geworden. Und die meisten Geschwister in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Wow. Angesichts seiner Lage würde man eigentlich denken, okay, die Verkündigung von Paulus ist jetzt erstmal auf Eis gelegt. Aber dann kommt es doch wieder anders. Paulus wird in seiner Gefangenschaft zum lebendigen Zeugnis für Christus. Gerade weil es nämlich nicht um ihn geht, sondern um die gute Nachricht, die er mitbringt. Und so sitzt er da und denkt einen Moment darüber nach, was ihm jetzt in seiner Lage eigentlich die Kraft dazu gibt. Die Kraft, um durchzuhalten, um Jesus so offen, wie er hier schreibt, zu verkündigen. Und so stellt er erst einmal fest, selbst in seiner Gefangenschaft hat er Leben in der Gemeinschaft Christi. Das ist diese Gewissheit, dass er das nicht alleine durchsteht. Denn er hat zwei Fürsprecher, von denen er hier spricht. Den Heiligen Geist und die Gemeinde in Philippi, die für ihn betet. Zum Ersten. Gerade in solchen Nöten, in denen sich Paulus hier befindet, hat Jesus seinen Geist als Tröster und Unterstützer zugesagt. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 10, die Verse 19 und 20, von einer typischen Situation vor Gericht, wo sich Christen verantworten müssen. Da steht, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern euer Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Vielleicht hast du ja so eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht, dass du irgendwie den Eindruck hattest, da spricht gerade irgendwie der Heilige Geist, wenn ich irgendwas sage, wenn ich da gerade plötzlich meinen Glauben so treffend bezeugt habe. Und dann ist das genau die Wirklichkeit, aus der Paulus hier gerade lebt und seine Kraft schöpft. Auch ein Paulus war ja kein Superchrist, auch wenn es manchmal vielleicht so den Anschein hat, sondern er war wie du und ich ganz abhängig von der Gemeinschaft in Christus und seinem Geist. Das Zweite, von dem er seine Kraft schöpft, ist das gegenseitige Gebet in der Gemeinschaft Christi. Und das ist so spannend, weil es nämlich bedeutet, dass Gott kein Solokünstler ist, sondern im Gegenteil, er bezieht uns in sein Handeln mit ein. Was für eine Aussage, oder? Gott lässt uns mitmachen. Paulus schreibt sogar im Korintherbrief, wir sind Mitarbeiter Gottes. Du und ich. Er sucht unsere Bitte und Beteiligung an dem, was geschieht. Hast du vielleicht auch diese Kraft des Gebets schon mal erfahren? Vielleicht hat dir mal jemand gesagt, ich bete für dich, als du gar nicht damit gerechnet hast. Dann nimmt dich ein anderer Mensch ganz in deiner Lage in die Gemeinschaft mit Gott hinein. Vielleicht brauchst du heute ja auch genau dieses Gebet, wie auch Paulus. Dann scheu dich nicht, nach dem Gottesdienst zu uns zu kommen und um Gebet zu bitten. Und du kannst das übrigens auch für andere Menschen machen. Zum Beispiel einfach mal deine Kontaktliste in WhatsApp durchgehen und jemanden fragen, ob und wofür du für ihn oder sie beten kannst. Das macht einen Unterschied. Und aus der Stimme von Paulus klingen auch alle die Stimmen der verfolgten und gefangenen Christen weltweit mit, von denen wir gerade schon gehört haben. Auch sie brauchen unser Gebet. Und auch sie brauchen die Unterstützung des Geistes Christi. Wie wichtig das für diese Christen ist, die in der Verfolgung leben, das zeigen uns ein paar Zitate, die uns Open Doors zur Verfügung gestellt hat. So sagt zum Beispiel die Lydia aus Nigeria, das Gebet ist eine große Sache für mich. Euren Gebeten verdanke ich meine Standhaftigkeit. Es hilft mir auch, anderen zu helfen. Ohne Gebet geht das nicht. Gott segne euch dafür. Oder Frederik aus Kenia. Ich bin mir sicher, dass es eure Gebete sind, die uns stärken. Ohne Gebete wäre ich nie bis hierher gekommen. Ich wäre schon am Anfang zusammengebrochen. Oder auch Mariam aus dem Iran, die sagt, ich möchte jedem danken, der für mich gebetet hat. Vielleicht werde ich euch nie umarmen können, aber ihr seid meine Familie, der Schatz in meinem Herzen. Ich finde, an diesen Worten wird doch echt deutlich, was für eine Kraft in dem gemeinsamen Gebet für diese Menschen liegt. Die Gemeinschaft, von der sie sich getragen wissen, liegt in der Beteiligung von Gott und Menschen an ihrer Lage. Und darin liegt diese besondere Kraft der Fürbitte, von der auch Paulus hier spricht. Deshalb wollen wir das nach der Predigt auch noch einmal in der Stille gemeinsam tun, beten, für seinen Beistand. Aber zuerst kommen wir noch einmal zurück zu Paulus. Er nimmt die Feder wieder in die Hand und schreibt weiter. Und seine Gedanken führen ihn jetzt in gewisser Weise in ein Dilemma. Er schreibt: Denn für mich ist Leben Christus und Sterben Gewinn. Wenn ich aber im Fleisch weiterleben soll, so ist das für mich Frucht des Werkes. Und was ich wählen soll, weiß ich nicht. Von beiden Seiten werde ich ja bedrängt. Ich habe Verlangen danach aufzubrechen und so mit Christus zu sein. Denn das wäre weit, weit besser. Seine Gedanken gehen jetzt also richtig in die Tiefe. Was zählt eigentlich am Ende des Lebens? Auf was will ich denn im Leben zurückschauen, wenn ich sterben muss? Für viele Menschen mag das eine funktionierende und glückliche Familie sein. Ein anderes Lebensziel kann sein, möglichst gesund durchzukommen. Hauptsache gesund, sagt man ja. Und warum achten so viele Menschen auf Ernährung, gehen ins Fitnessstudio, geben auch gerne viel Geld und Zeit aus für Pflegeprodukte? Ist denn das Leben im Letzten erst dann lebenswert, wenn man gesund ist und nichts wehtut, wenn man leistungsfähig ist? Ich möchte mich da eigentlich lieber Tim Bensko anschließen, der singt: Ich bin doch keine Maschine. Übrigens, nachdem er 2011 noch gesungen hat, muss nur noch kurz die Welt retten. Dann hat er hoffentlich gemerkt, dass das schon ein anderer gemacht hat und dass es nicht seine Aufgabe ist. Für manch anderen mag auch die Arbeit der Lebensinhalt schlechthin sein. Wenn ich eine Arbeit habe, die Spaß macht, in der ich aufgehe, die mich fordert, bei der ich meinen Lebensunterhalt auf gute Art und Weise verdienen kann. Und all diese Dinge, denke ich, sind auch Teil des menschlichen Lebens und machen auch eine gewisse Lebensqualität aus. Ich gehe ja beispielsweise auch ins Fitnessstudio, also normalerweise. Aber ist das denn schon alles, was am Ende zählt? Und so fragt sich auch Paulus: Was macht denn mein Leben eigentlich dann aus, wenn es auf der Kippe steht? Was trägt mich im letzten Moment hindurch? Kennst du diese Fragen auch? Sowohl für Paulus als auch für viele verfolgte Christen sind das Fragen, die ihnen direkt vor Augen liegen. Und das ist unser zweiter Punkt. Denn Paulus besinnt sich, er hat auch Leben im Sterben. Und er geht jetzt diesem Gedanken eine Zeit lang nach, weil in dieser Aussage so viel mehr drin steckt als der Ausgang seines Prozesses. Wenn Christus mein Leben ist, sagt er, dann ist sogar Sterben mein Gewinn. Und zwar, weil das Leben in Christus nicht mit dem Tod endet. Und dieser Gewinn ist auch etwas anderes, als es für den Otto-Normalgriechen oder Römer damals üblich war. Der hat sich in der Regel oft auch dem Tod entgegengesehnt, aber eher deshalb, weil der Tod dem mühevollen Leben ein Ende bereitet hat. Dann werden nämlich Sterben und der Tod zu einer Flucht in ein besseres Jenseits. So sagt zum Beispiel Antigone: Wenn ich nun vor der Zeit sterbe, nenne ich das einen Gewinn. Wer nämlich in so vielen Übeln lebt wie ich, wie wird der nicht den Tod als Gewinn tragen? Oder Medea, die alles verloren hat und nur noch klagt: Was ist mir Leben noch Gewinn? Nicht mehr ist mir Vaterland, noch Haus, noch Rettung vor Übeln. Das Meer, von dem jetzt Paulus hier spricht und das ihn im Sterben erwartet, ist nicht deshalb mehr, weil das Leben so wenig ist, sondern weil es dann noch mehr ist bei Christus, als es im Leben sowieso schon ist. Wenn du Leben in Christus hast, kann dir das durch den Tod nicht genommen werden, sondern es kann nur mehr werden. Und zwar, weil er lebt und auferstanden ist und dich ins ewige Leben mit hineinnimmt. Deshalb müssten wir auch eigentlich jeden Tag Ostern feiern. Es ist also eine Win-Win-Situation, die sich Paulus hier vor Augen führt. Für ihn ist klar, zu einem vollen Leben gehört auch das Sterben in Christus mit dazu. Und da wartet dann sein Erlöser auf ihn. Sein Erlöser aus der Not der Sünde, sein Erlöser aus dem körperlichen Leiden, sein Erlöser aus der ganzen Unvollkommenheit. Und nicht nur für Paulus, sondern auch für uns. Und ich denke, dass es gar nicht mal schadet, sich das immer mal wieder klarzumachen, was denn da am Ende unseres Lebens auf uns zukommt. Jetzt bleibt aber Paulus nicht bei diesem Gedanken stehen. Er ist ja hin und her gerissen, so haben wir es ja in dem Text gelesen. Auf der anderen Seite schlägt nämlich sein Herz kräftig für das Leben, für die Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus. Und zwar so sehr, dass er sagt, Christus ist mein Leben. Wenn ich aber im Fleisch weiterleben soll, so ist das für mich Frucht des Werkes. Paulus legt jetzt die Feder beiseite und liest nochmal seinen letzten Abschnitt. Ja, es ist doch so. Die Philipper brauchen ihn noch. Genauso wie die anderen Gemeinden, die er gegründet hat. Er kann jetzt noch nicht gehen. Er wird noch gebraucht. Und es ist noch so viel zu tun. Deshalb schreibt er jetzt entschlossen weiter. Im Fleische zu bleiben, aber ist umso notwendiger um euretwillen. Und im Vertrauen darauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen verbleiben werde, zu eurem Fortschritt und eurer Glaubensfreude, damit euer Ruhm überreich werde in Christus Jesus durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Und das ist unser dritter Punkt, denn Paulus versteht sein Leben in Gefangenschaft auch als Leben für Christus. Entgegen den griechischen Philosophen und Gestalten, die aus dem Leben scheiden wollen, wendet er sich jetzt dem Leben wieder zu. Er wird seiner Aufgabe und seiner Verantwortung bewusst. Gerade im Blick auf die Philipper, seiner lieben Gemeinde. Er weiß auch um ihre Bedrängnis, darum, dass Irrlehrer versuchen, sie auf ihre Seite zu bringen und darum, dass auch ihnen Verfolgung und Ausgrenzung droht. Und er weiß, wie sehr sie seinen Zuspruch brauchen. Wenn er weiterlebt, dann wird das zur Förderung seiner Gemeinde dienen und zur Freude im Glauben. Und das sind echte Schätze, für die es sich lohnt, weiterzuleben. Denn sie bleiben und sie vergehen nicht irgendwann, wie meine Gesundheit oder auch meine Arbeit, sondern es ist ein überreicher Ruhm in Christus Jesus. Unser Christsein bedeutet eben auch immer, in Bewegung zu sein. Und für Paulus heißt das konkret, Jesus hinterher. Da sind manche vielleicht geborene Evangelisten. Und andere dienen Menschen diakonisch, sind für sie da, sorgen sich um sie, nehmen sich Zeit. Wieder andere dienen Jesus mit ganz praktischen Dingen, wie zum Beispiel putzen, dekorieren, aufräumen nach dem Gottesdienst. Und in allen diesen Dingen zeigt sich der Leib Jesu Christi. Da werden Schätze geborgen. Da entsteht eine echte Perspektive, weil mich Jesus mit meinen Gaben gebraucht. Und Paulus sagt hier außerdem zu eurem Fortschritt und zu eurer Glaubensfreude. Menschen, die zu Christus gefunden haben, egal jetzt ob vor 2000 Jahren oder auch heute, sie brauchen Anleitung, Unterweisung und Rat, auch nach 50 Jahren noch. Und wir dürfen diese Rolle spielen, gemeinsam Christus suchen und darauf vertrauen, dass er sich von uns finden lässt, immer wieder. Und ich finde es total toll zu sehen, wie sich Menschen auf ihrem Weg mit Jesus entwickeln und eine ganz neue Perspektive für ihr Leben geschenkt bekommen. Auch da darfst du Mitarbeiter Gottes sein. Alleine dadurch, dass wir miteinander leben, Anteil aneinander haben, sei es im Gebet, am Telefon, in der Gemeinde oder wo auch immer. Und so wie bei der Leibwache von Paulus, färbt das auf die Menschen um uns herum ab. Gerade weil wir jetzt nicht für uns selbst leben, sondern für Christus und uns deshalb auch unser Gegenüber am Herzen liegt. Und an dieser Stelle lohnt es sich auch noch einmal kurz zurückzuschauen. Diese Gemeinschaft in Christus, das für ihn und füreinander Dasein, das können wir ja heute im Gebetstag für verfolgte Christen in ganz besonderer Weise auch für unsere Geschwister weltweit tun, die wie Paulus für ihren Glauben verfolgt werden oder im Gefängnis sitzen. So wie wir es gerade schon getan haben, können wir das gleich auch noch einmal in einer Zeit der Stille tun. Paulus kommt schließlich zum Ende seines Abschnitts. Seine Gedanken sind geordnet und gesammelt. Die Freude, die hier aus ihm heraussprudelt, so hat er es gemerkt, ist gar nicht mal abhängig von seiner Gefangenschaft, ist auch nicht abhängig von dem Ausgang seines Prozesses, nicht einmal davon, ob er lebt oder stirbt. Denn er hat Leben in der Gemeinschaft Christi, Leben selbst im Sterben und er lebt da, wo er ist, für Christus. Seine Feder kann jetzt also wieder ruhen. Das Aufschreiben hat ihm geholfen. Er sieht jetzt klarer, was genau für ihn Leben bedeutet, was dieses Leben in Christus ist, für das es sich wirklich lohnt, zu leben. Und auch heute lädt Jesus dich ein zu einem solchen Leben in Fülle. Nimm seine Einladung heute an und sprich uns auch gerne nach dem Gottesdienst an. Er will die Ewigkeit und das Leben nicht ohne dich. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.